Hallo, ich bin Jens Biski. In der heutigen Folge unseres Podcasts Mittelweg 36 wollen wir über eine besondere Form der Gewalt sprechen. Zwei geraten scheinbar unvermittelt aneinander. Man rempelt sich an, schlägt, einer geht zu Boden. Der Täter hört aber nicht auf zu schlagen, im Gegenteil, er tritt zu. Berichte über solche Taten verunsichern das Sicherheitsgefühl ungeheuer. Oft gelten diese Taten als unerklärlich. Der Täter ist ausgerastet, heißt es dann. Was da genau geschehen ist, darüber möchte ich heute mit Tobias Haufe sprechen. Tobias Haufe ist Soziologe an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er hat ein mich elektrisierendes Buch geschrieben, Die Lehre im Zentrum der Tat, eine Soziologie unvermittelter Gewalt, das in diesen Tagen erscheint. Schön, dass Sie da sind, Herr Haufe.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön. Sie fangen Ihr Buch damit an, dass Sie noch einmal an einen der berühmtesten unerklärlichen Gewaltfälle der jüngeren Vergangenheit erinnern, an den U-Bahn-Treter. Im Oktober 2016 wurde eine Frau scheinbar grundlos die Treppe hinuntergetreten in Berlin in einer U-Bahn-Station. Was interessiert Sie an diesem Fall? Was hat Sie daran fasziniert?
Also das ganze Nachdenken über das, was jetzt in Textform vorliegt, begann eigentlich mit dieser Szene. Und was mich an der Szene von Anfang an irritiert, verstört und wütend gemacht hat, das kann ich gar nicht so genau einordnen und auch nicht mehr genau, wann das war. Aber es war dieses Gefühl, dass da etwas passiert, was ich von meiner Jugend her kenne. Nämlich so haben wir früher Laternen ausgetreten, wie der Mann die Frau die Treppe hinuntertritt. Fast schon eine ähnliche Beschreibbarkeit des leiblich-körperlichen Vorgangs. Also dieses sich lösen. Man sieht auf den Videoaufzeichnungen ja nicht genau, ob er in einer Gruppe unterwegs ist oder wie er vorher und was danach passiert. Aber es wirkt so, als würde er sich entweder aus seinem Gehen herauslösen oder aus einer Gruppe herauslösen und dann so beiläufig zu dieser Frau hingehen, die nichts mitbekommt, weil sie mit dem Rücken zu ihm steht. Und er tritt sie dann, schaut sehr anstrengungslos aus, was deswegen besonders brutal ist, weil die Folgen für das Gewaltopfer ja massiv sein können.
Und er geht dann weiter, als sei nichts geschehen.
Genau. Und dieser Bewegungsablauf hat mich zuallererst an dieses Laterne-Austreten erinnert. An so ein fast schon etwas sehr Beiläufiges, etwas, was man im Übermut oder im Quatsch tut. Oder eben aus einer völligen, Interessenlosigkeit des Moments gegenüber fast schon.
Ja. Also das Opfer spielt im Grunde keine Rolle.
Nein.
Das ist was, was im Weg steht und weggetreten wird.
Ja.
Sie haben dann für Ihr Buch 4 Fälle herausgesucht.
Ja.
Wie sind Sie an diese Fälle gekommen und was haben diese Fälle gemeinsam?
Also es ist ja wie so häufig in der soziologischen Arbeit, dass man sehr blöd ist. Und ich war dahingehend sehr blöd, dass ich angefangen habe, dieses Bild eigentlich wieder wegzuschieben von dem Laterne-Austreten und es sofort zu theoretisieren, so mit Begriffen zu überfrachten, Entfremdung, Indifferenz und so weiter. Und bin dann immer wieder stecken geblieben. Ich bin dem Fall nicht mehr nahe gekommen. Und habe dann sofort aber angefangen, nicht mehr über dieses Leibliche zu reden und nachzudenken und zu schreiben, sondern über eher, was macht das mit der Öffentlichkeit? Das hatten Sie vorhin schon angedeutet. Was macht das mit unserem Blick auf Sicherheit an öffentlichen Plätzen und so weiter? Bin da aber sehr schnell irgendwie unzufrieden geworden mit. Und dann hatte ich das Glück, wie es häufig so ist, Zufallglück, dass ich ein paar der Überlegungen diskutieren konnte mit höheren Polizeibeamten. Und da war relativ schnell klar, dass solche Fälle, dieses Treten auf Gleise oder Schubsen auf Gleise oder Treppe hinuntertreten, nicht so häufig vorkommt. Also das in der Direktion, in dem Bereich dieser Direktion eigentlich gar nicht. Aber dass sie vergleichbare Fälle haben, wo sie von so einem Erklärungsdefizit stehen. Und da haben wir sehr schnell dann über so Vergleichbarkeiten gesprochen. Also zum Beispiel die Schwere der Gewaltausübung. In dem Fall der Fälle, mit denen ich mich beschäftige, waren das Fußtritte gegen am Boden liegende Personen. Die Nichtigkeit oder Unerklärbarkeit des Anlasses. Es liegt kein Motiv vor. Man kann nicht wirklich sagen, das ist jetzt zum Beispiel eine rassistische Gewalttat gewesen oder eine, der einen Streit zwischen zwei sich bekannten Personen voranging oder ähnliches. Sondern es gab so einen Moment der Unerklärbarkeit. Und dann haben wir schnell angefangen, in solchen Fallkonstellationen zu denken. Ich hatte einen zweiten Termin bei der Polizeidirektion. Die haben mir mehrere Fälle vorgelegt, die bestimmte Kriterien erfüllten. Und an denen habe ich dann angefangen zu arbeiten. Immer noch mit der Idee, soziale Ordnung und soziale Sicherheit anzuschauen. Also wie eine einzelne Tat, eine bestimmte spezifische Tat auf das subjektive Sicherheitsempfinden zielt.
Lassen Sie uns kurz über die Fälle reden. Der erste ereignet sich zwischen Zweien, die sich kennen, gemeinsam gefeiert haben. Der Heimweg wird von lauter Zufällen bestimmt und sie landen dann auf der Straße. Was passiert weiter?
Auch da vielleicht nur noch so eine forschungspraktische Schleife ist, glaube ich, wichtig. Ich habe dann zuerst Interviews führen können mit den ermittelnden Polizeibeamtinnen. Und in den Interviews hat sich immer stärker mein Interesse verschoben. Also weg von dieser Frage, von dieser politisch-soziologischen Frage oder herrschaftssoziologischen Frage, eher hin zu einer genuinen phänomenologisch-gewaltsoziologischen Frage. Und das war ganz wesentlich geprägt durch die Interviews, wo die Polizeibeamtinnen viel, viel stärker und viel interessierter über den Moment der Gewalthandlung gesprochen haben. Und die anderen Fragen haben sie gar nicht so interessiert.
Jetzt haben wir einen Spannungsmoment, weil die Hörerinnen und Hörer warten auf den Fall. Aber ja, ich stelle trotzdem noch eine Zwischenfrage. Kann man sagen, dass Sie von dem Modell der Großerklärung weggekommen sind und sagen, ich will erst mal genau, möglichst genau beschreiben, was da geschehen ist?
Ja, genau so ist es. Und das war wesentlich angeleitet durch die Interviews mit den Polizeibeamtinnen und dann immer mehr das Interesse, was passiert eigentlich in den konkreten Situationen, und weniger das Interesse, was hat das denn groß für gesellschaftspolitische Auswirkungen und Skandalisierungseffekte und so weiter. Beginnen wir mit dem ersten Fall. Sie haben es ja schon eingeführt. Das ist eine harmlose Situation. Dieser Fall, wir nennen ihn, glaube ich, Straßenfall, unterscheidet sich von den anderen Fällen, dass die Beteiligten sich kennen. Aber sie kennen sich als Kumpel, Freunde. Müssen wir jetzt die Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen nicht ausbuchstabieren, aber sie kennen sich. Es ist ein Partyabend, es geht los, die Gruppe möchte in die Innenstadt weiterziehen, nachdem zu Hause gefeiert worden ist. Die Gruppe splittet sich auf, die zwei, derjenige, der später die Gewalt ausüben wird und derjenige, der später betroffen sein wird von der Gewalt, ziehen gemeinsam los, versuchen eine Bahn zu erwischen, rennen, steigen in die falsche Bahn, steigen an der nächsten Haltestelle aus, wollen dann in die Innenstadt laufen. Und während dem Weg zurück in die Innenstadt stellt sich der eine der beiden, also der dann die Gewalt ausüben wird, auf die Straße und bringt Autos zum Anhalten. Also auch wieder so eine fast schon jugendliche, halbstarke Aktion, ja, so ein bisschen. Sein Freund möchte ihn beruhigen wahrscheinlich, das ist nicht klar rekonstruierbar, möchte ihn von der Straße ziehen. In dem Moment bringt er seinen Freund zu Boden und stampft und tritt massiv auf ihn ein, lässt dann irgendwann von ihm ab, wie es auch im Polizeijargon heißt, es ist nicht ganz klar, ob er deswegen von ihm ablässt, weil Leute sich auf ihn zubewegen, schreien und so weiter, oder ob er sich ausgepowert hat, das kann ich nicht rekonstruieren, und wird dann in der unmittelbaren Umgebung festgenommen.
Hat der Täter erklärt sein Verhalten? Ja. Hat er irgendwie gesagt, was ihn dazu veranlasst hat?
Also in den Erklärungen auch des Polizeibeamten, der den Fall ermittelt hat, und in Andeutungen auch von dem Gewaltopfer übrigens, ist der Alkohol immer sehr stark in den Vordergrund geschoben worden.
Alkohol spielt auch beim zweiten Fall eine Rolle, dem Bahnhofsfall.
Ja.
Also, was passiert da?
Alkohol spielt in allen Fällen eine Rolle. Das wäre jetzt wahrscheinlich eine eigene Folge, um über die Schwierigkeit soziologisch an dieses Phänomen heranzukommen, zu sprechen. Deswegen in aller Kürze auch dieser Fall. Eine Situation in einem Bahnhofsgelände, Bahnhofsbereich. Ein angetrunkener Mann ist auch etwas lautstark unterwegs, so wird es beschrieben. Haut mit der Hand ein bisschen so gegen Wände und Glaskasten. Aber auch das würde ich jetzt nicht als sonderlich außergewöhnlich beschreiben, sondern eher so eine, ja, leicht besoffene Person, die ja ein bisschen, ja, Quatsch macht auch wieder. Ein anderer Mann spricht ihn an. Ist nicht ganz klar, ob er ihn höflich anspricht oder eher beleidigend anspricht. Da unterscheiden sich die Aussagen. Das Interessante in dem Fall ist, dass der dann gleich schwer gewaltausübende Mann sich erst zurückzieht aus dem Geschehen. Also er will eigentlich gar keinen Stress. Zieht sich zurück, das spätere Opfer geht nochmal nach. Der Mann ist in dem Moment auch mit so einer kleinen Spontangruppe, heißt das, unterwegs. Also mit Leuten, die er an dem Abend irgendwie getroffen hat. Ein oder zwei Personen von dieser Gruppe versuchen auch noch, sich so dazwischen zu stellen. Dann kommt es zu einer sehr komischen Szene. Das spätere Opfer zieht so theatralisch seine Jacke aus, faltet sie ordentlich und legt sie an so eine Tür ab, bewegt sich auf den anderen Mann zu, der dann, ja, sehr schwerwiegend Gewalt ausübt gegen diese Person. Und auch da, er lässt ab, das ist nicht ganz klar rekonstruierbar, wann oder warum, geht zurück in eine Lokalität, in der er vorher war, redet mit einer Angestellten, er geht mit der Angestellten gemeinsam nach draußen, setzt sich auf eine Bank und raucht und wird dort entdeckt und von der Bundespolizei festgenommen.
Auch hier die Frage, erklärt er sein Verhalten später? Das wird ja ermittelt, es kommt vor Gericht.
Also bei all diesen Fällen ist das Besondere, dass natürlich so Teilerklärungen immer wieder geäußert werden. Also man kann das identifizieren teilweise als Schutzbehauptungen, teilweise als sehr glaubhafte Versuche, den Konflikt in den Vordergrund zu stellen. Also sich entweder mal, das kommen wir beim nächsten Fall dazu, sich bedroht zu fühlen oder eine Beleidigung oder ähnliches. Aber was bei allen Fällen, ja, wirklich für alle, die damit beschäftigt sind, irritierend ist, ist die Ansatzlosigkeit und dann vor allem die Qualität der Gewalt. Und da hadern auch die Leute selber mit, die sie ausüben.
Der dritte Fall scheint mir am meisten in so einer Alltagsnormalität situiert zu sein. Nach einer Großveranstaltung streitet man sich darum, wer ins Taxi darf als erstes.
Genau. Also ich würde manchmal fast schon sagen, wenn man da jetzt ein bisschen mit größeren Begriffen reingeht, fast schon ein sehr deutscher Fall. Dieses Ich habe Recht.
Ja.
Und ich will das Recht durchsetzen, wobei in dem Fall interessant ist, dass die Gruppe, die nicht das Anrecht auf die Taxis hat, am meisten Stress macht. Es entwickelt sich so eine Konfliktsituation zwischen zwei Gruppen mit mehreren beteiligten Personen, die sich sehr hochschaukelt. Der Fall unterscheidet sich zu den anderen Fällen dahingehend, dass die Dynamik schneller und chaotischer ist. Und es ist nicht so eine 1-1-Situation, sondern es sind mehr Personen beteiligt. Aber auch da kommt es in den Situationen dann zu einem Art Bruch. Und in dem Moment, als eine Person sich ins Taxi setzen möchte, so nach dem Motto, jetzt ist das Gelaber vorbei, ich setze mich jetzt hin und wir fahren los. Und der wird brutal aus dem Taxi rausgerissen und dann während dem Rausreißen erst getreten, geschlagen, über den Boden geschleift und dann auch schwer verletzt. Und auch da auch wieder die Frage, es gibt Erklärungen für dieses Konfliktgeschehen, klar, blöder Streit. Aber auch alle Beteiligten hadern und beschreiben das wirklich auch als Bruch in dem Moment, wo diese heftige Gewalt ausgeübt wird.
Die heftige Gewalt im vierten Fall wirkt auf mich am überraschendsten, am plötzlichsten, weil sie kommt, nachdem der Konflikt, der Streit eigentlich schon deeskaliert ist.
Zumindest gab es deutliche Versuche, den zu deeskalieren. Und wo Sie sehr recht haben, die Person, die die Gewalt ausübt, steht am Rande. Also das beginnt auch klassische Situation, zwei Gruppen. Die eine Gruppe steht an der Mauer und ist irgendwie innerhalb in den Streit verstrickt. Ist nicht ganz klar, um was es geht, aber kein gravierender Streit. Die andere Gruppe läuft vorbei und angeblich wird eine Beleidigung in Richtung der vorbeilaufenden Gruppe geäußert. Sowas wie, ihr schaut mal die Fettsäcke an. Und da beginnt dann so eine verbale Auseinandersetzung. Es wird erst versucht, es zu relativieren und auch zu deeskalieren, indem aus der Gruppe, aus der die Beleidigung angeblich gekommen ist, gesagt wird, das war nicht an euch gerichtet, geht mal weiter, es ist ja kein Stress, alles gut. Aber es schaukelt sich hoch, ein Wort gibt es andere, es fallen heftigere Beleidigungen, also es geht dann ja auch sexistische Beleidigungen. In den beiden Gruppen sind auch Frauen anwesend. Und es schaukelt sich so weit hoch, dass eine Person aus der Tätergruppe sozusagen sehr stark involviert ist, die gewaltausübende Person steht aber an der Seite. Und die sehr involvierte Person beginnt einen Countdown herunterzuzählen. Währenddessen zieht die gewaltausübende Person das T-Shirt aus, posiert, rennt plötzlich los, schlägt einen aus der anderen Gruppe nieder und tritt den am Boden liegenden noch gegen den Kopf.
Was haben diese vier Fälle gemeinsam? Ich fange mal an. Opfer und Täter sind Männer.
Ja.
Alle haben getrunken.
Ja.
Wie stark und welchen Einfluss das hat, ist eine Spezialfrage. Im Grunde sind die Täter vorher nicht aufgefallen.
Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt und der war auch wichtig bei der Operationalisierung der Fälle. Der zweite Fall, also der im Bahnhof, weicht davon etwas ab. Da gibt es, wie es im Polizeisprech heißt, eine gewaltkriminelle Vorgeschichte, aber eine minderschwere. Also keine vergleichbare Tat zumindest konnte ermittelt werden. Das ist natürlich eine Einschränkung, die ich machen muss. Es kann mich nur darauf beziehen, was zuvor ermittelt werden konnte. Also drei überhaupt keine Gewalterfahrung in dem Sinne, eine Person minderschwer Gewalt erfahren. Das ist ein wichtiger weiterer Punkt. Ganz entscheidend ist diese Nichtigkeit und Ansatzlosigkeit. Also nichtig wurde auch von den Polizeibeamten immer wieder gesagt. Ja, und natürlich die Form der Gewalt, also die Schwere, also das Treten einer regungslos beziehungsweise hilflos oder hilfschutzsuchenden Person am Boden.
Wie kann ich mir Ansatzlosigkeit erklären? Meint das Plötzlichkeit?
Also im Titel heißt es ja unvermittelte Gewalt. Ich würde es in drei Dimensionen aufteilen. Plötzlichkeit, wie Sie ansprechen, würde ich sagen, ist die erste, so eine Art zeitliche Dimension. Ja. Also es passiert sehr abrupt. Die zweite Dimension, würde ich sagen, hatten wir auch kurz darüber gesprochen, ist die Qualität der Gewalt. Also das ist einfach, wenn es jetzt mit einer Schelle enden würde zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass man von unvermittelt sprechen würde, weil da würde man sagen, irgendwie passt die Gewalthandlung noch zu der Beleidigung vorher. Also natürlich auch, kann man nicht universalisieren, so einen Satz, aber es ist keine Schelle, sondern es ist potenziell tödliche Gewalt. Und die dritte Dimension ist das, würde ich sagen, mit Elias, ist sozusagen dieser Bruch in den Situationen. Also es ist irgendwie das Denken in Handlungsketten. Also sozusagen jemand tut A, dann folgt B und dann folgt C, ist irgendwie gestört. Also es ist irgendwie ein Sprung drin. Es gibt keine richtige Begründung dafür, dass auf Handlung A B folgt. Und in diesem Sinn, das würde ich unvermittelt verstehen.
Sie reden von gewalttätiger Asozialität. Ich zucke ja immer zusammen, wenn ich das Wort asozial höre, weil es gibt keinen nicht sozialisierten Menschen. Was meinen Sie damit?
Ja, Sie deuten es schon an. Also wichtig zu Beginn ist, ich schreibe das auch mit Bindestrich, um das auch stilistisch abzusetzen. Mir geht es natürlich nicht um eine normative Bewertung. Also das ist völlig auch gegen die Idee dieses Buches gerichtet, wenn man das so verstehen würde. Ich skandalisiere nicht, ich wechsle sogar in der Sprache manchmal zu Ich-Form. Also ich schreibe sie aus der Ich-Form, aber auch zu Wir-Form. Und auch wenn es um die Fähigkeit, Gewalt auszuüben geht, also nutze ich die Ich-Form und die Wir-Form. Also ich möchte nicht trennen. Und deswegen ist asozial auf gar keinen Fall normativ zu verstehen. Also ich komme aus einer gewalttheoretischen Denkrichtung, in der dem situativen Ablauf sehr viel Gewicht beigemessen wird. Und gleichzeitig bin ich sozusagen immer unzufrieden gewesen, nur auf die situative Dynamik zu schauen, sondern glaube schon auch daran, dass in den Momenten, in denen wir uns in Situationen bewegen, wir über sehr, sehr viel Handlungsgrammatik verfügen, die in die Situation mit hineintragen und unsere Handlungsimpulse sich danach ausrichten. Aber beides muss man irgendwie versuchen, miteinander in Beziehung zu bringen. Und das versuche ich eben in der Ausdifferenzierung von diesem Begriff Asozialität.
Ist das ein momentweises Heraustreten aus allen gesellschaftlichen Bezügen?
Also ich nutze in einem Kapitel eine Formulierung von Götz Eisenberg, die mir sehr gefallen hat. Ein Mensch, der zu allem in der Lage ist, aber zu sonst nichts. Also die finde ich unglaublich präzise. Und das würde ich auf so eine situative Dynamik mit Ja und auch mit Nein beantworten. Also ich glaube nicht an Handlungsautomatismus. Es ist ja immer, glaube ich, auch gut, sozusagen Werbung in solchen Gesprächen für gute Texte zu machen. Also jeder, der sich für Soziologie interessiert und jede, sollte Heinrich Popitz lesen. Und da gibt es diesen starken Begriff von der Instinktentbundenheit. Also selbst wenn mich jemand mit den übelsten Schimpfwörtern belegt, heißt es nicht, dass ich irgendwas tun muss. Selbst wenn ich bis oben hin mit Wut gefüllt bin an dem Tag, heißt es natürlich nicht, dass ich irgendwas tun muss. Selbst wenn ich in einer Situation mich bedrängt, gedemütigt, gehasst, verniedlicht oder was auch immer fühle, heißt das ja nicht, dass ich was tun muss. Also es gibt keinen Automatismus. Und ich versuche eben trotzdem dieser Frage nachzugehen oder der Beobachtung besser nachzugehen, das Gegenüber spielt in diesen Szenen überhaupt keine Rolle mehr. Es ist weg und das ist daher auch der Titel, die Leere im Zentrum der Tat. Da ist niemand. Es ist fast schon eine Art, es ist eine brutale Gewalt, aber eine fast schon, das klingt jetzt sehr zynisch, aber eine berührungslose Gewalt. Es ist eine Gewalt, die auf niemanden wirklich zielt. Und das ist jetzt viel zu platt, aber das versuche ich so in drei Schritten auszubuchstabieren.
Was sind die drei Schritte?
Der erste Blick eben auf die Situation, also die Dynamik. Dann nutze ich ein Konzept von einem Amsterdamer Soziologen, vor allem Don Wiening, der spricht von Einkapselung in einen Zustand gewalttätiger Wut. Und der verbindet das eben mit dem Moment des Zubodengehens in so einem situativen Gemenge. Und das finde ich sehr überzeugend und sehr stark. Und ich nehme dann noch die Alkoholisierung dazu und spreche von so einem Wirkungszusammenhang, in dem eben der Gewaltausübende sich in der Konfliktsituation irgendwie einkapselt, dann geht die Person zu Boden. Das führt eben nicht zur Unterbrechung, sondern facht das irgendwie erst an, die Gewalt, und dann versucht den Alkohol noch mit dazu zu nehmen. Also das wäre der Blick auf die Situation. Der zweite Blick ist der Blick auf die Form der Gewalt. Also das müssen Sie sich vorstellen, es sind unglaubliche Beschreibungen in meinem Material. Einerseits sind die Gewaltausübenden stark involviert in das, was sie tun. Also sie werden beschrieben von Zeuginnen und Zeugen als wütiges Tier, als ein Stier, dem man ein rotes Tuch vorhält. Ein Zeuge beschreibt die Gewalttat wie mit einem Presslufthammer. Und gleichzeitig, wenn sie die sowohl aus der Selbstbeschreibung mancher Gewaltausübende als auch der Fremdbeschreibung von Zeuginnen und Zeugen Momente der Ferne und der Distanziertheit sichtbar. Also dass sie einerseits brutal involviert sind, aber gleichzeitig und auch vor allem direkten Tatnachgang extrem ja, fern und unverbunden zu ihrem eigenen Tun wirken. Und das ist der zweite Fokus, eben auf die Form. Und das schaue ich mir näher an. Also erst die Situation, dann die Form. Und das dritte ist so eine Verbindung aus Form, also das Treten gegen eine am Boden liegende Person und der Abbildhaftigkeit der Situationen. Und da konzentriere ich mich auf die Frage der Situationsdeutung. Ich hatte es vorhin mit dem Countdown kurz angesprochen. In den ganzen Fällen lassen sich Szenen beobachten, die wirken wirklich, als wären sie aus einem bescheuerten Drehbuch. Fast von der Performancehaftigkeit, von der Lächerlichkeit, von der Übertriebenheit. Und, das ist die eine Beobachtung, und die andere, und die scheint mir fast noch wichtiger, alle Beteiligten berichten immer so, dass diese Situationen etwas wirklich Unwirkliches haben. Also, dass der Moment des Gewaltausbruchs, der wird beschrieben als, das passt doch, also da ist irgendwas unwirklich, und jetzt will ich das gar nicht jetzt mystifizieren und dann die Wirklichkeit und die Unwirklichkeit, aber mir scheint es sehr spannend zu sein, darüber nachzudenken, wie in dem Moment der Gewalt eine Situationsdeutung zum Vorschein kommt, in der die Verletzungsoffenheit des Gewaltbetroffenen gegenübers gar nicht mehr als wirklich erkannt wird, als leibhaftig, als leiblich, körperlich erkannt wird. Und deswegen denke ich, also Situation, Form der Gewalt und dann die Situationsdeutung, das sind so die drei Schritte.
Sie erinnern dann auch an einen der berühmten Mordfälle, muss man sagen, vom Beginn unseres Jahrhunderts an Marinus Schöberl, der im Juli 2002 in Potsdam über Stunden misshandelt worden und anschließend mit dem Bordsteintritt umgebracht worden ist. Das kommt direkt aus einem Film.
Also das Interessante an dem Fall ist erstmal, dass ich ihn sehr stark auch als Kontrastierung zu den Fällen, die ich untersuche, verstehe, weil dort in dem Fall eine ganz klare Linie zu ziehen ist zwischen A, wie Sie sagten, diesem Film, und es ging um American History X, da wurde ein schwarzer Jugendlicher getötet, also inszeniert, die Tötung durch einen sogenannten Curb-Stomp-Tritt, also das ist eine besondere Ausführung eines Fußtrittes. Man öffnet den Kiefer eines Menschen, legt ihn auf den Bordstein und tritt ins Genick. Und so wurde eben Marinus Schöberl ermordet. Also einerseits nutze ich es als Kontrastierung, andererseits nutze ich es auch, um darüber nachzudenken, wie sozusagen fiktive, aber auch nicht fiktive Darstellungen von bestimmten Gewalttaten, und das ist nun mal eine bestimmte spezifische Gewalttat, die eine sehr starke Ästhetik hat. Also sie wird in Filmen, in Musikvideos inszeniert. Also ich denke zum Beispiel auch, es gibt ein Video von Flair, was Tuning Bordsteinfressen heißt das, glaube ich. Es kann sein, dass ich gerade mit dem Titel falsch liege. Auch da wird es sehr stark inszeniert. Und es gibt eben auch ganz viele mittlerweile Quellen dieser Art von Gewalt oder von Gewalt, bei der am Boden liegende Menschen getreten werden. Die können Sie auf 1000 Portalen finden, also auch nicht fiktive Darstellungen. Und ich bin immer aber unzufrieden damit. Also ich glaube nicht an diese Linie. Also ich glaube nicht an die gerade Linie von der Darstellung zur Tat. In dem Fall Marinus Schöberl ist es sehr stark und sehr klar. Also da kann man das sehr gut nachvollziehen.
Da muss ich nochmal nachfragen. Ja. Sie würden nicht sagen, dass der Konsum dieser Gewaltdarstellung verroht?
Ich würde nicht das Wort verrohen benutzen. Ich würde sagen, dass wir uns um die Frage nicht rumdrücken dürfen, wie es sehr viele tun, die sagen, das hat gar nichts miteinander zu tun. Sondern ich würde sagen, wir brauchen eine fast schon tastende, ethnografisch und auch ja körperlich, leiblich inspirierte Vorgehensweise, um erstmal zu gucken, ja, wie kann das dann sein, dass das Moment, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich die Unterschätzung der eigenen Verletzungsmacht und das Nichterkennen der Verletzungsoffenheit des Gegenübers, wie kann ich das sozusagen in bestimmten Gewaltsituationen beschreiben? Schreibbar machen. Und ich würde eben nicht sagen, Videospiele oder Gewaltfilme verrohen und führen zur Tat. Ich würde aber sagen, dass wir schon mit einer Situation konfrontiert sind, in dem der Konsum, die Möglichkeit des Konsums, also wir können ja jetzt hier unsere Handys anschmeißen und können von der Ohrfeige bis zum Leute werden vom Dach geschmissen alles angucken. Und wir können Handlungsvollzüge uns anschauen. Wie schaut es eigentlich aus, dass jemand, der am Boden getreten wird? Wir können uns Szenen zwischen Hooligans anschauen. Also schier unendlich die Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wenn wir uns aus einer situativen Perspektive damit beschäftigen, wo es ganz stark darum geht, die Frage zu stellen, was passiert in konflikthaft, in aufgeheizten Situationen? Bin ich da wirklich noch so rational, das ist in dem Fall ein blödes Wort irgendwie, aber handle ich da wirklich reflexiv? Denke ich in Handlungsketten? Bin ich noch ein Herr meiner Sinne oder Frau meiner Sinne? Dass ich immer sagen würde, da spielt es eine Rolle. Also dieses Element von, dass wir sehr viel Gewalt anschauen können oder sehr viel Leid anschauen können, sehr viel Tod anschauen können. Und zwar nicht nur als, ach, klingt jetzt auch brutal schon wieder, als Resultat, sondern als Vorgang.
Ganz platt nachgefragt, Sie könnten das ja gern weiter ausführen, differenzieren. Wir haben so viel Gewalt gesehen, wir wissen aber eigentlich nicht mehr sicher, wie wir uns in körperlichen Konfliktsituationen verhalten sollen. Ja. Also in meiner Jugend gehörten Schulhofprügeleien zum normal akzeptierten, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Es galt damals auch immer die Regel, sobald jemand zu Boden geht, ist der Kampf vorbei. Heute haben wir unendlich viele Gewaltdarstellungen gesehen. Und in dem Moment, in dem wir in so einen Konflikt kommen, erinnern wir uns daran, weil uns ja Handlungsroutine fehlt. Sehe ich das richtig?
Zumindest gehe ich dem nach, würde ich sagen. Weil das Spannende oder das Interessante an den Fällen, spannend ist auch so ein Füllwort, was ich eigentlich vermeiden möchte. Das Interessante an den Fällen besteht ja in der Gewaltunerfahrenheit der Personen und in dem relativ sicheren Tun. Also und relativ sicheren Tun meine ich jetzt erstmal im Handlungsvollzug. Also der zweite Schritt fehlt sozusagen. Also was kann ich anrichten mit dem Tun? Also wie sehr kann ich verletzen mit dem Tun? Und ich glaube schon, wenn wir versuchen, das vorsichtig zu rekonstruieren, dass wir in dem Moment, der mich interessiert, in dem Moment, wo es zu schweren Gewalthandlungen kommt, darüber nachdenken müssen, wie sehr unsere Sensibilität für das Gegenüber oder ein schöneres Wort für den Mitmensch nicht mehr da ist.
Sobald er zu Boden geht, gehört er nicht mehr zu unserer Realität.
Und ich würde sogar sagen, dass das zu Boden gehen ein starkes Momentum ist. Aber da können wir nicht aufhören zu fragen, sondern wir brauchen...
Wo müssen wir weiterschauen?
Den einen Punkt haben Sie ja stark schon angesprochen. Also diese Frage, wie ist der Zusammenhang zu denken zwischen dem Gewaltkonsum und der Gewaltausübung? dann finde ich, ist es natürlich ein wichtiger Zusammenhang, wie ist unser sozusagen unser Vermögen reflexiv zu handeln, wie ist das beeinträchtigt. Da spielt natürlich Alkohol, spielt da eine Rolle, Drogen spielen eine Rolle. Und gleichzeitig merke ich jetzt schon, wenn ich im Sprechen versuche, das irgendwie auf den Begriff zu bringen, dass sich das viel zu einfach skandalisierbar anhört. Also dann hört halt auf zu saufen und wenn jemand hinfällt, hilft er ihm halt auf. Und ich glaube, so einfach ist das nicht, sondern wir können in diesen Situationen, so brutal das klingt, etwas lernen über soziale Beziehungen der Gegenwart und über die Gefährdungen, auch das klingt schon wieder viel zu skandalisierend, aber darüber, dass das Gegenüber nicht nur in Gewaltsituationen, das wäre jetzt eine ethnografisch inspirierte Beobachtung, da wäre es interessant, da könnte man in einer größeren Runde auch drüber sprechen, die ich glaube, man kann sie nicht nur in Gewaltinteraktionen oder in Gewaltsituationen feststellen, sondern das ist eine Beobachtung, die man breiter machen kann, dass die leiblich-körperliche Realität des Gegenübers schon einer neuen Aufmerksamkeit bedarf, auch der Analyse.
Und das heißt immer, der ist verletzbar.
Ja.
Das muss man immer berücksichtigen. Und sobald die zu Boden gehen und damit aus der Welt verschwinden, und ich sage es jetzt auch wieder zugespitzt, in einen Film eintreten, verschwindet diese Verletzbarkeit oder sie wird nicht mehr wahrgenommen.
Also da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, es gibt sozusagen Abstufungen der Wahrnehmung von Verletzbarkeit, so wie es Abstufungen der Wahrnehmung der eigenen Verletzungsmächtigkeit gibt. Also der Moment der gefühlten Allmacht. Auch den kann man wieder dann knüpfen an Situationsbedingungen, an bestimmte eingelernte Muster. Also da zu Beginn des Buchs weise ich auf diese Lücke hin, dass ich sehr, sehr wenig im Buch über zum Beispiel Männlichkeit nachdenke, weil das Material das nicht so sehr hergibt. Das ist an einigen Stellen mache ich das. Aber natürlich könnten wir da auch wieder anfangen, in anderen Handlungsgrammatiken nachzudenken. Also ich glaube, was ich versuche, und an manchen Stellen finde ich, gelingt es gut, an anderen ist es eher so, dass ich darauf angewiesen bin, dass Leute klüger sind und weiterdenken.
Ich war ganz froh, dass Sie nicht gleich auf toxische Männlichkeit gekommen sind, weil das ist so ein inzwischen auch Klischee.
Ja.
Und dann hört man auf zu fragen. Und in dem Moment, wo man aufhört zu fragen, wird man dümmer. Deswegen finde ich es ganz gut, dass Sie das anders machen hier. Aber bevor ich Ihr Buch gelesen habe, hätte ich mir solche Situationen immer anders erklärt und hätte gesagt, die Täter kommen in einen Rausch. Und in diesem Rausch genießen sie Omnipotenz, so wie man sich das als Kind gewünscht hat. Die regredieren sozusagen auf eine frühere Stufe und dann wird Gewalt, mit Jan-Philipp Rehms mal gesprochen, autotelisch. Dieser Erklärung misstrauen Sie für Ihre Fälle.
Ja und nein. Also ich würde autotelische Momente nicht ausschließen wollen. Also diesen Moment des absoluten Allmachtfühlens und dann die Freude entwickeln am Tun. Es gibt ja dieses fantastische Buch von Sutility, wo er an Intensivtätern die Frage ausbuchstabiert und sozusagen ein Interpretationsregime beschreibt, ein gewalttätiges Interpretationsregime. Also sozusagen die Gewaltausübenden, die üben unter anderem deswegen Gewalt aus, weil sie darüber gelernt haben, sich zu spüren, auch ihre eigene Handlungsmacht zu spüren. Und was ich sehe, ist so eine Spiegelseite ein bisschen bei meinen Fällen. Und da würde ich eher sagen, in den Fällen, das meine ich nicht in einem klinischen Sinne, aber es ist eigentlich fast schon eine, es ist keine Lebendigkeit und Freude, wie es bei Rehmsma und Sutility beschrieben wird, auch ganz andere Fälle natürlich, sondern es ist eher so eine Art Apathie, eine Art depressiven Gewalthandlung. Und das finde ich weiter sehr bedenkenswert und darüber möchte ich auch, glaube ich, weiter nachdenken. Diese so eine Art ferne, unberührte, distanzierte Unterseite zum eigenen Tun, wobei eigenes Tun schon wieder falsch ist, weil das ist irgendwie losgelöst davon, dass ich selbst das bin, der gerade jemand...
Die haben sich geradezu zurückgezogen aus dem Ich.
So würde ich das beschreiben und würde eben in keinster Weise versuchen, darüber zu erklären, aber zumindest beschreiben, versuchen, mich dieser Beobachtung anzunähern und dann darüber Fragen zu stellen, wie ist denn eigentlich eine Handlungsgrammatik beschaffen? Und da, glaube ich, spielt es gegenüber der Mitmenschen eine zentrale Rolle. Wie muss so eine Handlungsgrammatik beschaffen sein, in der eine brutal involvierte und gleichzeitig ferne Gewalthandlung denkbar ist?
Jetzt habe ich Ihr Buch sehr gern gelesen, weil es in einer sehr schönen Prosa geschrieben ist. Es spielt auch Literatur eine Rolle. Da sind wir jetzt gar nicht darauf eingegangen und die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass wir es auch im Detail gar nicht mehr können. Aber Camus, der Fremde, wird von Ihnen in die Deutung einbezogen, neu gedeutet, für die Analyse fruchtbar gemacht. Was bedeutet für Sie als Soziologe Literatur? Nutzen Sie das regelmäßig oder hat sich's hier gerade mal angeboten?
Also meine Ausbildung als Soziologe bestand zu 20 zu 80 oder 30 zu 70 Verhältnis. Und zwar nicht 80% oder 70% Soziologie und 20-30% Literatur, sondern umgekehrt. Und vor kurzem bin ich gefragt worden, und das weist schon auf einen guten Punkt auch hin, auf einen kritischen Punkt, ob ich mit der Hinzunahme Camus nicht das Ganze auch irgendwie entkonkretisiere, obwohl ich so sehr versuche, an der Konkretisierung zu arbeiten. Und ich habe geantwortet, dass ich immer das Gefühl hatte, schon seit ich versuche, wissenschaftlich zu arbeiten und also in meiner Studienzeit schon, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller häufig konkreter schreiben und genauer schreiben und besser schreiben. Und das ist ja nicht nur eine Frage von Stil, sondern es ist eine Frage von, ja, das ist ein ganz klassisches soziologisches Problem. Wenn ich Wirklichkeit versuche, auf den Begriff zu bringen, dann scheitere ich. Ich scheitere immer. So, Weber hat das klipp und klar so gesagt, deswegen seine Idealtypen. Und sich damit auseinanderzusetzen, was in meine Begriffsarbeit alles eingeht, und das kann unglaublich viel sein. Das kann meine Laune an dem Tag sein, an dem ich eine Seite schreibe. Bei Ursula Krechel gibt es in diesem Buch In Zukunft schreiben, heißt das, glaube ich, fantastische Passagen zu diesem Thema. Da hat mir Literatur und Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben das beigebracht. Die Unterscheidung läuft nicht zwischen Wissenschaft, Literatur, Fiktion oder Sachbuch oder Roman. Das ist nicht die Unterscheidungslinie. Die Unterscheidungslinie ist sich jemand der Grenzen der eigenen Begriffsarbeit bewusst? Und beschreibt er die eigenen Grenzen, also versucht er oder sie eine Prämissenkritik des eigenen Denkens zu formulieren? Und das Zweite dann, ja, wie präzise und offen bin ich zugleich im Schreiben? Und für das Offen, das wird uns niemand abnehmen können, braucht es eben Leserinnen und Leser, die ein Buch nicht als schematisch und als Backstein lesen, sondern als etwas, mit dem wir arbeiten und die Welt uns eher erschließen können. Und belletristische Autorinnen gibt es da nicht, sondern es gibt die Unterscheidung, weiß jemand, dass die Sprache präzise ist und dass beides zusammen funktioniert? Und achtet jemand Leserinnen?
Und passt da auf, nicht oder sie, nicht zu schnell auf ausgetretenen Pfaden weiter zu denken und zu formulieren, was ja engstens zusammenhängt. Vielen Dank, Herr Haufe, dass Sie hier waren. Das Buch von Tobias Haufe ist in der Hamburger Edition erschienen, heißt Die Lehre im Zentrum der Tat, eine Soziologie unvermittelter Gewalt. Ich kann es nur allen empfehlen, die viele Fragen haben und noch ein paar mehr Fragen dazu bekommen möchten. Im nächsten Monat wird meine Kollegin Hanna Schmidt-Ott hier wieder im Podcast Mittelweg 36 moderieren. Alle Informationen zu Literatur und zu dem Buch, über das wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Einen schönen Frühling.